Herzlich willkommen in der Gamer-WG. Hallo Anton.
Hallo Ronny. Leider sind wir wieder nur zu zweit.
Ja.
Ja, Tim entschuldigt sich für letzte Woche. Auch diese Woche schafft er es leider nicht dabei zu sein. Für nächste Woche rechnen wir aber ganz fest mit ihm. Und dann, wenn er dabei ist, wollten wir auch noch ein paar Worte sagen zu unserem Podcast Nummer 10 über Sony und das deutsche Unrecht.
Genau.
Weil anscheinend haben wir da vollkommen umsonst Panik verbreitet. Also wenn ihr, unsere Hörer, eure US-Accounts...
Jedenfalls Medium, ja.
Ja. Also wenn ihr eure US-Accounts noch nicht gelöscht habt, dann tut es nicht, weil wir es gesagt haben. Keine Ahnung. Aber da quatschen wir dann mit Tim nächste Woche nochmal eine
Runde. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal Entwarnung. Sony sind und bleiben doch manchmal sehr strikt mit Fällen von wahrscheinlich dann Cheatern, die in Multiplayer-Spielen cheaten und so weiter und deren Accounts und möglicherweise teilweise sogar Playstations dann gebannt werden. Aber laut offiziellem Pressevogel, konntet ihr auf unserem Blog auch lesen, ist es offensichtlich nicht so, dass einfach irgendwer gebannt wird, nur weil er einen amerikanischen Account hat.
Genau. Aber ja, wie gesagt, vielleicht dazu nächste Woche noch mal ein paar Worte.
Genau.
Heute haben wir vor, über jede Menge Spiele zu sprechen.
Große, gute Spiele.
Ja, die alles eins gemeinsam haben, nämlich einen Menschen, der darin involviert war. Tim Schafer.
Schafer sagen die Amerikaner,
Schafer,
glaube ich.
Sagen die Amerikaner. Ja, wo kommt er eigentlich her?
Der kommt aus... Na, lass mich nachschauen. Sonoma, Kalifornien.
Ja, dann sagt er ja wahrscheinlich selber Schafer.
42 Jahre alt. Ja.
Ja, fangen wir mal an. Er hat 1987 bei LucasArts angeheuert, die damals noch echt riesig und groß waren, im Adventure-Geschäft.
Ja.
Obwohl, das ging da ja quasi gerade erst los. Ja. Maniac Mansion war auf jeden Fall schon, gab es schon. Er ist, also seine erste Aufgabe bei LucasArts war als Programmierer für die NES-Version von Maniac Mansion.
Ja. Und vorher irgendwie eingetreten bei LucasArts auch als Spieletester oder so und scheint da offensichtlich beliebt gewesen zu sein und dann hat sich...
Stimmt, als Spieletester hat er angefangen, dann programmiert für Maniac Mansion.
Genau.
Reden wir ein bisschen über Maniac Mansion. Habe ich nie durchgespielt, habe ich damals, aber ich meine, kann man das durchspielen, ohne ein Walkthrough zu haben? Damals, als ich das mal auf dem Commodore 64 angespielt habe, hatte ich keinen zur Hand. Und
ich hatte es auf dem Amiga angespielt auf jeden Fall auch, ja, und ich fand es tierisch schwierig. Aber dazu muss ich sagen, das waren irgendwie alle diese Point-and-Click-Adventures. Ich habe immer daran gezweifelt, dass man die überhaupt ohne irgendwelche Lösungen oder wenigstens mit Freunden darüber sprechend, irgendwelche Zeitschriften konsultierend, da gab es ja das Internet noch nicht.
Genau.
Dass man die gar nicht schaffen kann. Irgendwie, ich weiß nicht. Also, ihr erinnert euch bestimmt auch, Zack McCracken, Maniac Mansion, sucht euch eins von den Spielen aus. Also ich weiß nicht, die sind alle sau schwer.
Ja, also Zack McCracken habe ich sogar damals mal durchgespielt, mit Hilfe natürlich. Ja, Maniac Mansion nicht. Das war ja... Ja, erzähl du doch mal hier, wie ging es denn da los? Also...
Ja, also da ist ja Maniac Mansion, es geht halt um ein Haus. Da spielt auch die ganze Story. Es geht darum, dass eine Cheerleader-Frau entführt wird, aus der Schule. Und da gehen die Kumpel, die machen sich dann auf von wegen, hey, wir müssen die befreien. Und die gehen halt dann zu diesem Haus. Und da wohnt eine Familie drin, so total abgefahren, irgend so ein komischer Professor, der da rumforscht und irgendwelche wilden Experimente macht. Und es ist halt so, dass in das Haus, auf das Grundstück ein Meteor irgendwann eingeschlagen ist und aus dem Weltraum und der beeinflusst wohl diesen Professor und die ganze Familie wird dann noch viel stranger dadurch und ganz komisch und der macht halt Experimente an Menschen und so.
Ich erinnere mich dunkel.
Und die Experimente an Menschen resultieren dann wohl auch in irgendwelchen tentakelähnlichen Wesen.
Oh ja.
Davon hat er dann zwei da in dem Haus auch rumlaufen, ein grünes und ein lila Tentakel. Ist halt ohne Kopf, Gesicht und ohne Arme, ohne Beine, die hüppeln so durch die Gegend.
Ja.
Mit so Kreisen auf dem Bauch, die dann halt, so sieht der Charakter dann aus. Ihr kennt sie sicherlich. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut euch ein Bild davon an. Lustig ohne Ende.
Ja, die sind echt
ja,
geil.
Und man geht halt in Point-and-Click-Adventure-Form dann davor und muss irgendwelche Sachen sammeln, die irgendwo einsetzen, damit irgendwas aufgeht und so weiter und so fort. Und ja.
Man hat auch, also das Spiel ist ja noch besonders bekloppt, weil man sich ja am Anfang auch noch aussuchen muss, mit welchen Leuten man überhaupt spielt. Ne?
Ja, genau, und das beeinflusst natürlich auch das Spiel. Es gibt zum Beispiel auch Situationen, wo man dann gefangen genommen wird von der verrückten Edna, von der Frau.
Genau, direkt
und die
am
ist so ein
Anfang
bisschen,
in der Küche, daran erinnere ich mich
die
gut.
Die wirkt so ein bisschen sexgeil und wenn die einen Jungen halt dann entführt, dann sperrt die den direkt ein. Und wenn du dann gerade halt ein Mädchen bist, was da rumläuft, dann sagt die irgend so einen Satz wie von wegen, ach, ist ja schade, wenn du jetzt ein Junge wärst, dann könnte sie dich was auf was gefasst machen und so. Also so ziemlich, er hat halt noch Einfluss aufs Spiel halt, wie man dann da gerade spielt.
Ja, auch so wird Fähigkeiten angeht. Irgendjemand kann Klavier spielen oder nicht. Und
ja.
Ist Fotograf einer.
Genau, und das macht das ganze Spiel dann noch wieder viel verrückter, weil man.
Ja, und dann kommt man da überhaupt nicht klar und dann hat man
am
das
Anfang
Gefühl,
vom Spiel auswählen muss, wen man denn überhaupt mitnimmt. Man kann sich, glaube ich, 3 Charaktere aussuchen,
nee,
von 5.
Mehr sogar.
Oder so.
Ich.
Egal. Auf jeden Fall halt eine kleine Auswahl von mehreren und ja, das hat dann auch Einfluss. Und das ist schon ziemlich abgefahren.
Genau,
und
wenn man dann nach ein paar Stunden überhaupt keine Ahnung hat, was man machen soll und denkt, wenn ich jetzt den anderen Charakter dabei hätte, der jetzt vielleicht, aber habe ich nicht. Und
vor allem reden wir hier auch über ein C64-Spiel, das ist verdammt lange her und da dann schon so eine Breite und Auswahl drin zu haben, ist echt schon erstaunlich.
Ja, das wäre echt genial. Gut.
Und größter Punkt, witzig, es ist einfach lustig.
Ja.
Die Dialoge sind witzig, das, was man da machen muss, ist lustig. Es gibt zum Beispiel auch irgendeinen Verwandten von denen da in dem Haus, das ist ein Skelett, der sitzt dann da in der Badewanne, hat eine Pornosammlung, so Zeitschriften und wohnt in einem Sarkophag mit Fernseh integriert und so, also solche Sachen, das ist total verrückt.
Ja, cool. Na gut, apropos witzig, ich sag mal, genug zu Maniac Mansion.
Ja, da hat Tim Schafer dann halt auch mitgearbeitet an der Engine offensichtlich, halt wenigstens fürs NES-Spiel. Und danach kam dann halt das nächste Projekt und da war er dann schon wirklich ganz dick mit im Geschäft. Da hat er dann mitgeholfen bei dem Spiel von vorne bis hinten. Dialoge, Programmierung, alles.
Alles, genau. Wir reden
Producer.
Von Secret of Monkey Island.
Ja.
Das hat er gemacht, also er und Dave Grossman waren da so die Hauptköpfe, die ja so zusammen fast den kompletten Schmarren geschrieben und programmiert haben. Dave Grossman heutzutage bei Telltale, die ja jetzt immer noch Monkey Island machen und auch hier Sam & Max Adventures nochmal rausgebracht haben und so.
Alles noch im gleichen Ziel quasi. Ja, Monkey Island, man spielt Guybrush Threepwood, einen jungen, blonden Typen, weiß nicht, wie alt soll der wohl sein, um die 20, und der möchte Pirat werden. Ja, mit dem wäscht man dann irgendwann einen Strand und auf so eine komische, bekloppte Insel, wo halt dann auch Piraten sind. Und ja, man möchte halt Pirat werden und trifft dann Leute, redet mit denen und die stellen einem erstmal Aufgaben von wegen, du kannst doch nicht einfach Pirat werden, du musst jetzt hier erstmal das und das suchen und finden für mich. Und so, und da trifft man halt dann Leute und ja, da kommt dann halt eine total bekloppte Story. Man verliebt sich in die Gouverneurstochter, die aber auch geliebt wird von LeChuck. Das ist ein Piratengeist und der entführt die dann und dann geht man dann hinterher und dann ja, muss man halt so ein bisschen mysteriös dann Sachen lösen und so und irgendeinen Weg finden, den aufzuhalten. Ja, und auch genau wie bei Maniac Mansion auch, in dem Spiel, es ist einfach total witzig. Von vorne bis hinten witzig, Dialoge total bescheuert und witzig, die Sachen, die man machen muss, total bescheuert und witzig. Und ja, und darum geht es dann halt auch hauptsächlich. Erstens um Puzzle lösen. Was brauche ich? Was benutze ich wie? Wo muss ich hin? Wo muss ich das hinbringen? Mit wem muss ich reden? Und so weiter und so fort. Und das halt in einem total einfach witzigen, ulkigen Setting. Und das ist es. Das ist das.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben Monkey Island gespielt.
Ich habe es auf dem Amiga gespielt, aber auch nicht bis zum Ende, muss ich gestehen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich es heute nochmal von null anfangen würde, dann würde ich zwischendurch das Internet zu Rate ziehen an irgendwelchen Stellen, die ich dann nicht verstehe und dann weitermachen.
Ja.
Aber damals, keine Chance, keine Zeitschriften, da war ich noch, wie Gott, wie alt war ich denn da? 12, 13 oder so?
Ja, 1990 kam das Spiel raus. Da war ich 8.
Ja, also dann irgendwann später hatte ich es dann halt mal auf dem Amiga und da kam ich dann wahrscheinlich einfach irgendwo nicht mehr weiter und dann hat man einfach keine Lust mehr, irgendwann hat es an.
Genau. Ja. Da gibt es ja jetzt ein Remake von, also ein Secret of Monkey Island Special Edition heißt es, glaube ich.
Ja.
Ne? Ist auf der Marketplace, 360
genau.
Marketplace. Da kann man, das hat so einen komischen neuen Look, ne?
Ja, ist ein bisschen nicht, mit neuer Grafik und so.
Man kann aber hin und her stellen, so wie ich das verstanden habe, zwischen dem neuen Look und dem Original-Pixel-Look.
Cool.
Ich glaube, ich würde dann, also ich würde es gerne mal spielen. Kommt da vielleicht auch auf die
Bis
PS3?
Bis jetzt habe ich davon noch nichts gehört.
Hm. Naja, schauen
Traurig,
wir mal.
Traurig, aber wahr.
Naja, also ich, der ja gerne Retro spielt, Monkey Island, muss auf jeden Fall irgendwann mal sein.
Ja.
Gab es dann ein Jahr später direkt auch einen zweiten Teil von, wieder
genau
so Tim Schafer und Dave Grossman das ganze Ding gemacht. Kenne ich auch nicht, kannst du irgendwas dazu sagen?
Ja, ist halt auch wieder, das Spiel ist dasselbe, geht halt einfach nur weiter, die Story geht weiter. Man ist halt dann mit der Gouverneurstochter wohl irgendwie liiert, wie auch immer, nach dem ersten Teil. Zu viel verraten möchte man ja auch nicht.
Nö.
Aber, und das spielt so ein bisschen rückblendenmäßig ab. Also man hängt dann irgendwie an einem Seil mit der Frau und dann wird dann erzählt, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Und das spielt man dann irgendwie so und da wird es dann halt genauso bescheuert und verrückt wie im ersten Teil und ja.
Alles klar.
Ist halt quasi einfach eine Fortsetzung dazu und ja. Ja, zu Maniac Mansion, muss man ja noch sagen, da kam dann auch ein zweiter Teil von.
Richtig.
I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now, I know that I must go back to the mansion.
Day of the Tentacle war der Untertitel, ja. Wobei eigentlich heutzutage der als Haupttitel eigentlich verwendet wird.
Day of the Tentacle, ja.
Niemand spricht von Maniac Mansion 2, wenn er von dort redet.
Nee, nicht wirklich.
Aber ja, wie auch immer, das haben wir ja schon bestimmt mehrmals erwähnt. In unserem Podcast bis jetzt.
Oh ja.
Ich bin riesiger Fan. Und ja.
Von zum Beispiel auch, vielleicht sagt ihr, seid ihr euch was, IGN.com, das ist mit einer der größten Videospiel-Nachrichtenseiten im Internet aus Amerika. Bei denen auch immer wieder zu finden in den Listen bestes Spiel ever.
Ja, nicht nur bei denen eigentlich.
Nicht,
überall.
Nein, nicht über denen, aber ist wirklich, also wow.
Ja, also wieder witzig.
Ja.
Und die Story ist ja immer das Spannende dabei. Und also das Spiel geht damit los.
Ist gameplaymäßig auch genauso wie die anderen Point
genau.
and Click. Man hat unten eine Leiste, haben wir noch gar nicht erzählt, man hat unten auf dem Bildschirm eine Leiste mit verschiedenen Kommandos, so wie gehe zu, benutze, nimm, schau an,
genau.
Oder auch immer. Und dann klickt man halt erst auf den Befehl und dann auf den Spielbildschirm auf ein Objekt oder was auch immer und dann macht er halt das, was man wollte. Und
genau.
So laufen Point-and-Click-Adventures.
Genau. Und Dot ist ein Sprung in dieser Art von Spielen, rein im Sinne von Grafik.
Ja.
Halt mit 256 Farben, richtig fette, tolle.
Und ich fand auch immer, dass die Spiele davor halt natürlich alle bunt waren, C64-Spiele und so weiter und so fort. Hatten aber so mehr so einen normal aussehenden Grafikstil, wobei Dot mehr so einen Comic-Stil hat, fand ich immer.
Ja, richtig, richtig. Also das kommt natürlich einfach durch die höhere Qualität. Also einfach durch die. Also ja, also Dot sieht wirklich richtig wie ein gezeichneter Comic aus,
ja.
Wo sich dann halt auch per Handzeichnungen animierte 2D-Sprites halt bewegen. Naja, wie auch immer. Es spielt alles wieder im Maniac Mansion, wie im ersten Teil. Und da sind die beiden Tentakel, die du gerade schon erwähnt hast, Purple and Green Tentacle, sind quasi Hauptcharaktere, weil es geht damit los, dass das lilane Tentakel an irgendeinem Toxic Waste hier so, sag mal,
so radioaktiver Müll oder was auch immer.
Ja, das kommt, wird da irgendwie aus dem Haus gepumpt, weil, ja, warum eigentlich? Das ist eigentlich die Maschine, eine radioaktiver Müll-Auspumpmaschine, die da halt läuft, die sich der Fred, wie heißt der denn?
Edison, hast du wohl recht.
Okay. Also, Purple Tentakel trinkt von diesem Schleim, der da von der Maschine von Fred Edison rausgepumpt wird.
I'm thirsty.
I don't think you should drink that. It looks bad for you.
Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could.
Und wird dadurch mutiert. Optisch bekommt er Arme, was natürlich irgendwie schon mal eine große Sache ist für so ein Tentakel, was normalerweise nur am Boden festklebt. Außerdem wird er viel, viel, viel intelligenter und das Entscheidendste ist, er bekommt den enormen Drang, die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Take on the world.
Das ist schon mal Grundvoraussetzung für eine witzige Geschichte, ja.
Genau. Fred, Dr. Fred sperrt die beiden dann aber in seinem geheimen Labor ein. Also der sperrt gleich Grün und Purple zusammen, wobei Grün eigentlich noch lieb gewesen ist. Wie auch immer, Green Tentacle schickt eine Hilfenachricht an Bernard, der auch schon einer der spielbaren Charaktere in Maniac Manson war. Und der macht sich dann mit seinen beiden Freunden Laverne, so eine etwas komische blonde Biologin, und Hoagie, so einem Rowdy, so ein cooler Typ, also Rowdy, so ein Rocker-Typ halt. Ja, und die drei machen sich dann halt auf den Weg ins Maniac Manson, um Grün Tentakel zu retten, genau. Und dann machen sie das nämlich auch, dann befreien sie die beiden.
Okay, you're free to go.
Thanks, Bernard.
Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world.
Wait!
Was natürlich furchtbar ist, Fred regt sich auf. Bernard, du Vollidiot, wie kann man denn so dumm sein? Und der einzige Plan, die Welt noch zu retten, ist, mit der Zeitmaschine nach gestern zu fahren, um halt die Maschine auszustellen, damit Purple da gar nicht dran trinken kann. Geht total schief. Und dann landet Hoagie 200 Jahre in der Vergangenheit, Laverne 200 Jahre in der Zukunft und Bernard landet wieder heute. Und dann spielt man halt mit den dreien, die spielt man alle.
Abwechselnd.
Ja, man kann jederzeit frei zwischen den hin und her schalten. Genau. Und so muss man dann halt erstmal die anderen, also die beiden wieder in die Gegenwart holen und natürlich die Welt retten. Und ja. Und dann gibt's natürlich auch so Zeitpuzzle halt, ne? Dass man dann zum Beispiel irgendwie den Hamster einfriert, damit Laverne in 200 Jahren den aus der Truhe rausholen kann, um den dann in der Mikrowelle wieder aufzuwärmen.
Oder einen Baum pflanzen, damit der dann gewachsen ist irgendwann.
Ja, genau, all so ein Zeug. Und ja, Gegenstände kann man hin und her geben zwischen denen. Die werden dann halt in die Zeitmaschine ist so wie ein Toilettenhäuschen, sieht die aus. Und man kann halt zwischen den Charakteren Gegenstände hin und her geben, indem man die da halt die Toilette runterspült und die anderen die dann in der anderen Zeitebene da wieder rausholen. Und klappt aber nicht mit Lebenden, deswegen der ganze Aufwand mit dem Hamster und so.
Ja, ja. Man trifft dann auch Thomas Edison, glaube ich, den Physiker.
Ganz genau, so George Washington trifft man auch dann in der Vergangenheit. Ja, die Zukunft ist völlig abgefreakt, da hat sich die Rolle von Tentakeln und Menschen verändert, also da regieren quasi die Tentakel und die Menschen sind Haustiere und die haben dann so richtig so ein, wie man das kennt, so von Hunden, so eine Show, wo die dann halt so präsentiert werden und guck mal und mach mal einen Trick und so muss man dann Ja.
Abgefahrene, witzige Story.
Ja, absolut geniales Spiel. 1995.
Some boys I can ride with. Step on it. Let's find out who they are.
Full Throttle.
Ja.
Das war das erste Spiel, was quasi hauptsächlich, also was der Tim Schafer fast alleine gemacht hat, ne? Also wo er der Hauptschreiber, der Haupttyp war. Bis dahin hatte er ja, wie gesagt, noch mit dem Dave Grossman viel zusammengearbeitet.
War dann irgendwie aber auch nicht mehr so groß erfolgreich wie die Spiele davor, muss man direkt dazu sagen. Ich weiß nicht,
ja,
warum.
Also verkaufen da kann er seine dann, Spiele nicht,
da
so geil
dann,
die auch macht.
Da kommen wir dann später auch noch zu. Also nach Day of the Tentacle hat es irgendwie nicht mehr so hingehauen mit den Spielen, die folgten. Aber ja, zu Full Throttle. Story ist, man spielt einen Biker in der Zukunft, wo es eigentlich nur noch so fliegende Hoverautos und so gibt.
Ich muss mal kurz dazwischen fragen, weil Full Throttle, so großer Fan ich auch bin, habe ich, da weiß ich überhaupt gar nichts von. Ist das immer
ja,
noch Point and Click?
So.
Ja, ne? Also jetzt, also dann fang mal ganz klar. Also ist es
ja,
immer
ja,
noch
genau.
Point and Click Adventure,
ja, ja, ja,
immer
ja.
noch mit Gehe zu, Benutzerleistung
genau, genau,
und so.
Genau,
okay,
genau.
Okay, okay, okay.
Ja, und ja, man spielt halt diesen Biker und es fängt so an, dass die halt über die Straße fahren, er mit seiner Biker-Gang. Und die Polecats, so heißt die Biker-Gang. Und die fahren über die Straße und dann kommt da, ist dann irgendwo so ein total teures, weißes, komisches Auto und dann fährt er dann da drüber, weil er alles scheiße findet, diese komischen Hover-Autos und so, das ist ja nichts für so einen Biker. Und machen das Auto kaputt quasi. Aber da sitzt dann ein Firmenboss drin von der letzten Firma, die noch Motorräder baut. Und die sind hinter dem her dann. Und dann treffen die den auch in irgendeiner Kneipe. Und aber der Vizechef von der Firma ist voll der Böse. Der will die Firma umwandeln. Der will da irgendwelche komischen Vans, Minivans mitbauen mit der Firma. Anstatt Motorräder.
Das klingt alles total geil.
Und dann, ja, und dann der Chef will halt, dass die Biker-Gang auf irgendeiner komischen Veranstaltung, die die da halten wollen von der Firma, so eine Vorführung von irgendwelchen neuen Modellen oder so, dass die Biker da halt dann auch auftreten und irgendwie so die Eskorte machen für die, wenn die da angefahren kommen oder so. Das wollen die Biker dann aber nicht und dann ist alles hin und her und alles verrückt und dann bringt irgendwann der Vize-Chef da den eigentlichen Chef um und so und sabotiert dann auch dein Motorrad und man will halt da hinterher und alles wird komisch und verrückt und dann geht's auch um die Gang und um die Ehre und um eine Frau und ja,
okay.
Alles wird bescheuert und bekloppt und witzig.
Das klingt total gut, da muss ich mir auch mal angucken. Ja. Ist ja nach Dot, da ist dann wahrscheinlich auch schon komplett mit Sprachausgabe und so.
Ja, und das war auch schon richtig zwischendurch mit fetter Grafik und Fahren und ja, so auch
cool.
Schon halt immer mehr und immer weiter.
Das muss ich mir unbedingt mal angucken.
Und der Stil auch total witzig, halt so dieser... Ja, so überzeichnete Charaktere und so ein kantiger Typ, der halt dann der Biker ist und so. Also richtig verrückt.
Ja. Tim Schafer Stil, der hat ja...
Ja.
Ja, nee, also Charaktere designen kann er echt. Das ja.
Wunderbar.
Springen.
Also viel mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen, außer dass es halt dann verrückt wird. Aber das kann man eigentlich zu allen Spielen sagen, die der macht.
Allerdings.
Aber gut verrückt. Also nicht, dass ihr denkt, dass irgendwie, dass man dass das total doof ist oder irgendwie, weiß ich nicht, so komisch lustig.
Nee,
das ist, die sind einfach gut und witzig.
Ja, der hat wirklich einen absolut genialen Humor und
ja.
So in seiner Schreibe. Also das ist jetzt nicht so South Park-mäßig, von wegen alles wird irgendwie total bescheuert und over the
nee,
top und
nicht.
Nur noch crazy, sondern... Das folgt
viel
schon
subtil
alles
und so
irgendwie
alles.
Einer eigenen Logik. So.
Genau.
Also das ist, ja, absolut cool.
Ja, danach kam dann wieder ein Spiel, was dann wieder geliebt ist von Tausenden von Menschen. Man kann es immer wieder lesen, egal wenn es dann irgendwie um Spiele geht und um LucasArts geht und um Point-and-Click-Adventures geht, dann kommt auch Grim Fandango auf.
Grim Fandango 1998, also 3 Jahre nach Full Throttle. Da ist echt mal ein bisschen Zeit vergangen. Und 1998, das klassische Point-and-Click-Genre war quasi eigentlich tot schon, kann man so sagen.
Ja.
Und Grim Fandango ist dann auch, also vom eigentlichen Spiel ist es, also das eigentliche Spieldesign ist immer noch genau das gleiche, aber es ist in 3D, also so wie es damals auch noch öfter gemacht wurde, mit vorgerenderten Hintergründen, die ja auch immer nur eine Kamera an sich zugelassen haben und dann 3D-Modellen, die sich darin bewegt haben.
Ja.
Und es gab auch diese ganze Leiste mit den Befehlen zum Draufklicken nicht mehr, sondern das, dann hatte man halt den einen Benutzen-Knopf und den einen Inventar-Knopf und konnte von da aus dann auf die Items zugreifen.
Mhm.
Im Prinzip genau das gleiche Prinzip, aber naja.
Und das Spiel ist noch viel abgefahrener auch vom Stil her als alle davor. Ich meine, davor hatten wir schon Tentakeln und so, aber da haben dann noch normale Leute und normale Setting mehr oder weniger. Aber Grim Fandango wurde dann total Banane.
Sorry for the wait, Mr. Flores. I am ready to take you now.
Take me? Take me where?
No, no. There's no need to be nervous.
Nervous? No. Just your appearance. It's a little intimidating.
Intimidating? Me? But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent.
I don't want a new travel agent. I want to go home.
You can't go home, Celso. You're dead. But you're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey?
No. What journey?
Ja, also Grim Fandango spielt komplett im Land der Toten.
Ja.
Und,
ihr müsst die Bilder sehen. Schaut euch Bilder an, wenn ihr es nicht kennt.
Ja, ja,
Videos
auf jeden Fall.
Videos auf YouTube, was auch immer.
Ihr spielt den Hauptcharakter namens Manuel Calavera, genannt Manny. Und ihr seid dazu verdammt, in einer Reiseagentur zu arbeiten.
Ja.
Und das funktioniert so. Also ihr seid quasi der Tod. Also das Spiel, also ihr seid ein Skelett, so wie alle natürlich im Land der Toten, ist ja logisch. Und habt auch also eure Arbeitsuniform, ist dieser typische schwarze Mantel mit der Mütze und einer riesigen Sense in der Hand. Und so geht ihr dann halt, müsst ihr sogar tatsächlich in einer Szene des Spiels dann in die Welt der Lebenden, um da halt jemanden frisch Gestorbenen abzuholen. Und es ist wohl so, dass wenn man stirbt, landet man in dieser Agentur halt. Und also das Reiseunternehmen verkauft einem Tickets zur Nachwelt quasi sozusagen. Also das Land der Toten ist quasi so eine Zwischenwelt, genau. Und je nachdem, wie gut man gewesen ist im Leben, bekommt man da halt ein besseres oder ein schlechteres Ticket verkauft. Und naja, ihr arbeitet da halt und seid total frustriert, weil ihr bekommt immer nur furchtbare Klienten und der Chef meckert immer und ihr schafft es niemals, irgendwie was Tolles zu verkaufen. So, also das ultimative Ding ist das Ticket für den Nummer 9, das ist halt der Zug. Da könnt ihr direkt in 4 Minuten oder so in der Nachwelt sein. Was ihr dann im Intro direkt dem ersten Kunden mitgibt, ist ein Wanderstock. Also von so bis so, ne, ist dann die, ja. Naja, auf jeden Fall, als eine der ersten Aufgaben klaut ihr dann quasi eurem erfolgreichsten Kollegen eine Kundin, indem ihr, die haben da so ein Röhrensystem, so wie ein Futurama, wo so Post durchgeht.
Naja, so ein Luftdrucksystem.
Genau. Auf jeden Fall schnappt ihr euch da irgendwie, fangt ihr eine Nachricht ab und kommt dann so an die Kundin Mercedes Colomar und dann fragt ihr euren Computer und auch der könnt ihr halt nur diesen Stock andrehen oder was und die ist auch nicht qualifiziert für den Nummer 9, obwohl die von dem, was sie erzählt, echt die reine Heilige gewesen ist und von daher, also da findet ihr dann raus, dass da irgendwas nicht stimmt und dann fangt ihr an, Dann werdet ihr gefeuert und sie ist dann auch weg und dann haut ihr da ab und dann reist ihr durch die Welt und sucht sie und versucht rauszufinden und das ist halt dann eine große Korruption und die ganzen Tickets für den Nummer 9 und ihr ahnt schon.
Ja, zu dem Stil, den Anton beschrieben hat und auch zu den Namen, die euch wahrscheinlich ziemlich spanisch vorkamen, das ganze Setting und der Stil kommt von dem Dia de los Muertos, heißt das. Das ist in Mexiko ein Feiertag. Das ist einmal im Jahr. Dann schmücken die Leute, ja, sieht fast aus wie Halloween, ist aber halt was ganz Eigenes. Da schmücken alle Leute mit Skeletten und so ihre Häuser und machen Partys und so. Und da geht es halt um den Tod und vor allem halt auch um die Verstorbenen. Und man feiert halt so seine Ahnen quasi. Und das ist halt so ein ganz großer Feiertag in Mexiko und das ist so der Stil, den die halt genommen haben dafür, diese Skelette, die Figuren, so wie die aussehen und so und halt in dem Spiel ist ja auch alles ziemlich spanisch und so halt, die Namen und alles weiter.
Macht Sinn, habe ich nicht gewusst und auch noch nie drüber nachgedacht.
Ganz witzig.
Aber ja,
also total, wirklich einfach nur lustig, das ganze Setting ist lustig.
Ja, also Grim Fandango, ich habe es zum ersten Mal gespielt, ist noch gar nicht so lange her. Wann war das? 2005 oder
ja,
so?
Ja, ich glaube ungefähr.
Habe ich es also quasi als Retro-Game gespielt und wir haben ja noch drüber gesprochen, über was funktioniert heute noch und was nicht. Und also das Spiel ist absolut phänomenal. Kann man heute...
Klar ist es grafisch nicht mehr auf dem heutigen Stand und es ist auch von den Ladesequenzen und hin und her war es ein bisschen humpelig, happelig und zumpelig, fand ich.
Ah.
Aber der Stil macht einfach das Spiel. Der Stil macht alle die Spiele, über die wir heute reden und das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich verrückt.
Ja, finde ich auch. Also die Grafik ist zwar technisch echt oll und so, aber weil der Stil einfach so...
Ja, dieses Verklopfte mit den Skeletten.
Ich muss immer noch direkt grinsen, wenn ich den komischen Manny da sehe. Ah,
herrlich.
Ja, ich gebe mal einen Tipp an alle, die das vielleicht jetzt mal retro spielen wollen. Sucht nach irgendeinem Patch dafür. Den braucht ihr. Ich hatte nämlich das Problem, total witzig, zum Thema Retro-Gaming. Es war irgendeine Stelle, da musste man unter Zeitdruck irgendwas erledigen. Man musste den in einem Aufzug fahren und während der Aufzug gefahren ist, musste man den halt blockieren. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Okay. Ich hatte einfach keine Zeit. Und ich bin da total verzweifelt und habe gesagt, das muss doch gehen. Und die Lösung ist eigentlich total offensichtlich, aber funktioniert halt nicht. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, das Spiel läuft einfach zu schnell. Weil es halt so ein altes Spiel ist, dass die einfach nie mit der Rechenpower gerechnet haben, die mein Computer heutzutage hat.
Ja, das haben manche alte Spiele. Die muss man runterregeln, da muss man quasi, gibt den vielen, zum Beispiel gibt in DOSBox auch so die Funktion, dass man dem eine CPU vorgaukeln kann.
Ganz
Maximum
genau,
Speed.
Ganz genau. Ja, aber bei dem Spiel ist das ganz komisch, weil das halt komplett einwandfrei läuft und man es überhaupt nicht ahnt. Und nur dieser eine Timer von dem Aufzug, der funktioniert nicht.
Ja, was auch immer.
Also, patchen, wenn ihr spielen wollt. Und ihr wollt es spielen, ihr solltet es spielen. Gut, das Grim Fandango war auch Tim Schafers letztes Spiel, was er...
Weißt du aus dem Kopf, ob das auch noch ein Scum-Spiel ist? Ob Engine ist nicht mehr, ne?
Nee, Scum ist doch diese 2D-Engine halt.
Ah ja,
dieses
stimmt,
mit
klar.
Mit der
natürlich.
Befehlbox und
natürlich.
So. Klar.
Hast recht.
Nee, also kein Scum-Spiel mehr. Aber sein letztes Spiel für LucasArts... Danach hat er die Firma verlassen und dann irgendwann seine eigene gegründet, namens Double Fine Production.
Ja, vorher, ich habe auch noch gelesen im Wikipedia-Eintrag halt, dass der da noch bis 2000 oder so war der bei LucasArts und saß da wohl an irgendeinem PS2-Spiel, was die aber nie angekündigt haben und nie veröffentlicht haben, was das denn wohl ist. Und das scheinen die dann wohl irgendwann eingestellt zu haben und wahrscheinlich... Ja, wer weiß, warum er dann da weg ist. Angepisst, was auch immer.
Ja, wird seine eigene...
Durfte wahrscheinlich nicht machen, was er wollte oder so.
Ja, genau.
Der scheint ja doch ziemlich verrückte Vorstellungen zu haben und Ideen. Und wenn man die dann nicht frei umsetzen darf, künstlerisch, dann, ich weiß nicht.
Ja.
Was bleibt einem dann noch?
Ja. Gut, jetzt hat er Double Fine Productions. Ich würde da vielleicht jetzt nicht unbedingt Aktien von kaufen, falls es eine Aktiengesellschaft ist. Weil... Naja, da kommen wir dann jetzt drauf, dass sich die Spiele irgendwie nicht verkaufen.
Nee. Und es gab Aufschreie im Internet von allen namhaften Zeitschriften, Online-Publikationen, alle, die also mit Videospielen zu tun hatten, haben deren Leser aufgefordert, kauft euch Psychonauts. Überall. Man konnte zeitweise gar nichts anderes mehr lesen, weil es hat sich einfach nicht verkauft.
Ja.
Das ist das nächste Spiel, was halt rausgekommen ist.
Genau, ist auch das einzige Spiel, was bis jetzt rausgekommen ist von Double Fine Productions. Psychonauts 2005.
Ja, und es ist hochgelobt worden bis in die höchsten Höhen in allen Presseveröffentlichungen, wie auch immer. Und ist einfach nicht gekauft worden. Ist einfach nicht gekauft worden. Klar, so wir Hardcore-Spieler quasi, die dann auch damals schon halt die alten Spiele gespielt haben, die haben sich dann auch Psychonauts gekauft. Ja, aber der Rest nicht.
Ich hätte mir auch niemals Psychonauts gekauft, wenn da nicht Tim Schafer drauf
stehen
würde.
Genau, das ist das Problem daran, halt an dem Spiel. Es sieht aus, von den Screenshots, vom Coverart, wie ein Kinderspiel. Es sieht aus wie ein Kinderspiel.
Ja. Ja, und ist auch kein Point-and-Click-Adventure mehr oder überhaupt Adventure in dem Sinne. Es ist also das erste Mal quasi, dass Tim Schafer ein komplett anderes Genre ausprobiert hat. Es ist im Prinzip ein Jump'n'Run.
Ja.
Was heißt im Prinzip? Es ist ein Jump'n'Run à la Mario 64. Es ist ein 3D.
Ja.
Ja. Die Story ist wieder natürlich das Genialste.
Das ist herrlich. Man redet über Spiele von einem Typen und muss jedes Mal lachen, wenn man von einem neuen Spiel anfängt. Das ist schön.
Ja, also ich bin, also Psychonauts, ich finde das so genial. Ich habe es leider nur auf der PlayStation 2 gespielt mit grottenschlechter Framerate.
Ja.
Ich weiß, war auf der 360 besser, ist auch im Marketplace zu haben als Download für die 360.
Das war total witzig, da habe ich noch drüber gelesen. Es ist damals halt schlecht verkauft worden und so, die Zahlen waren nicht gut. Und es ist noch für die Xbox rausgekommen, das Spiel.
Genau, Xbox und PlayStation 2.
Und als die 360 dann rauskam, bei der 360 ist es ja so, dass sie nicht grundsätzlich rückwärtskompatibel ist, aber die sind hingegangen von Microsoft und haben zwischendurch einzelne Spiele genommen und die passend geschraubt, dass man die dann halt auch noch auf der 360 spielen konnte.
Genau.
Und da ist dann auch ein Aufschrei durchs Internet gegangen, bis irgendwann ein Typ von Microsoft gesagt hat, ja, wir arbeiten dran.
Jetzt Psychonauts,
dass das rückwärtskompatibel gemacht wird.
Ja.
Und tada, halbes Jahr später, Psychonauts war rückwärtskompatibel. Ich weiß nicht, wie der sich dazu breitschlagen lassen hat, das da irgendwie öffentlich zu sagen, aber ja, das passiert.
Ja, also.
Und dann im Anschluss auch danach, wie Anton schon sagte, es ist mittlerweile sogar halt im Marketplace zu kaufen. Und man kann sich es halt auf der 360 runterladen.
Ja, wunderbar. Das wäre eine der ersten Sachen, die ich tun würde, wenn ich eine 360 irgendwann mal habe.
Auf jeden Fall.
Psychonauts runterladen und nochmal spielen.
Ja, sag doch mal was zum Setting.
The human mind. 600 miles of synaptic fiber. 5.5 ounces of cranial fluid. 1500 grams of complex neural matter. A 3-pound pile of dreams. But I'll tell you what it really is. It is the ultimate battlefield and the ultimate weapon. The wars of this modern age, the psychic age, are all fought somewhere between these damp, curvaceous undulations. From this day forward, you are all psychic soldiers, paranormal paratroopers, mental marines who are about to ship out on the adventure of their lives. This is our beachhead, and this is your landing craft. You shall engage the enemy in his own mentality. You shall chase his dreams. You shall fight his demons. You shall live his nightmares. And those of you who fight well, you will find yourselves on the path to becoming international secret agents. In other words, psychonauts! The rest of you will die!
Oh, Maury.
Children, you are not going to die.
Well, if you're not a psychonaut, then you might as well be dead.
They told me this was a summer camp.
Zum Setting. Yo, also das ganze Spiel spielt im Camp für Psychic Cadets.
Feriencamp.
Feriencamp, genau. Und das ist also, da werden halt Psychonauts ausgebildet, also quasi Geheimagenten, die psychische Fähigkeiten haben. Und ihr spielt Rasputin, Raz, einen kleinen Jungen, der irgendwie vom Zirkus weggerannt ist von seinen Eltern. Ja. Und der hat halt ganz besondere psychische Fähigkeiten halt.
Und die Eltern wollen eigentlich gar nicht, dass der halt da irgendwas mit zu tun hat. Die wollen gar nicht, dass der psychische Fähigkeiten hat, was auch immer.
Genau, und der hat dann halt irgendwann mal so eine Broschüre gefunden, genau, von diesem Camp und macht sich dann da auf. Und eigentlich wollen sie ihn gar nicht aufnehmen. Am Anfang wollen sie ihn direkt, am liebsten direkt rausschmeißen, weil er hat halt keine Erlaubnisbescheinigung von seinen Eltern dabei. Aber es sind auch gerade neben dem General, der das da ganze, das ganze Training da macht, auch ein paar berühmte Psychonauts da. Sascha Nein, der Deutsche, der den... Ja. Der ist so geil. Und die andere, hab den Namen vergessen. Naja, wie auch immer, die merken halt direkt, der Junge hat total besondere Fähigkeiten und so kann man dann halt doch da, ja, bleiben. Und das ganze Gameplay funktioniert. Es gibt, also das Camp ist quasi so die Hub-World quasi, wo, mhm, man halt auch so Sachen sammeln kann und so. Und die einzelnen Level sind aber jeweils im Geiste von Leuten in diesem, halt in diesem Camp.
Die spielen in den Köpfen von den Leuten, genau.
Genau, so ist das erste Level dann halt im Kopf von dem, von diesem, wie heißt der denn? Weiß ich nicht.
So ein General halt.
Der General halt. Und natürlich in seinem Kopf ist ein einziges Battlefield, ja, eine,
ein Kriegssetting, ein großes Kriegssetting. Das ist halt, wo er drüber nachdenkt, der, der er ist. Und so sieht es dann halt auch in dem Kopf von dem aus.
Genau. Und dadurch gibt es dann halt, ich weiß nicht, in wie viele Köpfe man innerhalb des Spiels kommt, total abwechslungsreich halt. Und kommt so, so Spezialfähigkeiten, hat so eine leuchtende Kugel, auf der man so laufen kann, die man auch so als Floatballon benutzen kann.
Fallschirmmäßig. Genau. Das sind dann alles so, ja, so telekinetische Fähigkeiten und so.
Ganz genau, ja. Irgendwann trifft man einen völlig durchgeknallten Milchmann. Das ist so fast mein Lieblingslevel, wo ich immer dran denken muss, wo der, die ganze, wieso, wie kann man das jetzt beschreiben? Also, die Welt hat keinen festen Boden, sondern man, das ist so eine Art Dorf und die Straße geht dann halt so 90 Grad die nach oben und dann verdreht sich alles und das kann man jetzt wirklich nicht beschreiben.
Es ist quasi nur eine Straße und links und rechts neben der Straße ist nichts, bis auf die Häuser und die Straße windet sich halt so im Nichts kreuz und quer durch die Gegend.
Ja.
So ist es.
Genau.
Ist halt, wo der Milchmann herläuft und die Häuser antingelt, ja.
Ist halt und halt ist jetzt aber auch nicht nur Action, Springerei oder so, sondern natürlich in dem ganzen Zeug auch verschiedenste Puzzle zu lösen und...
Ja.
Ja, absolut genial.
Und auch wieder, direkt dazu sagend, es ist einfach witzig. Es ist total witzig.
Ich finde das auch. Ich finde das fast...
Die Sprüche, so wie es da aussieht, der Stil, wie es in den Köpfen von diesen verschiedenen total bekloppten, abgefahrenen Charakteren aussieht und dann genau widerspiegelt, wie die vorher auch geredet haben und so, ist total abgefahren und geil.
Ja. Wie zum Beispiel der Deutsche. Der Kopf, das Level in dem Kopf von dem deutschen Sascha Nein ist einfach ein Würfel, der ist komplett glatt und aufgeräumt und ist einfach nur ein Würfel, wo man auf einer Seite steht. Und
ordentliche Deutsche.
Ganz genau. Und aber ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert, dass halt irgendwie das Unterbewusstsein von ihm dann rausbricht und dann ist die eine Seite von dem Würfel, da springt dann so ein Plattform-Level halt quasi raus.
Dann bricht das Chaos aus.
Ganz genau. Ja, absolut zum Schießen und das geilste Voice-Acting, was ich überhaupt mal in dem Spiel erlebt habe, fast. Also ich finde die Stimmen der Raz und die ganzen...
Auch richtig sind passend zu den Charakteren und so, ja.
Ja, richtig.
Ja, dazu gut zu sagen ist auch noch, damals mit Sprachausgabe, das fing bei Day of the Tentacle an. Das war das erste Spiel, von denen die Sprachausgabe hatten und auch damals schon total geil und passend zu allem.
Ja. Ja, ja, ja.
Also das haben die wirklich auch drauf.
Das stimmt. Wobei die sich dann halt echt noch total verbessert haben. Also
natürlich.
Psychonauts
technisch und so halt auch.
Ja. Nee, aber auch so schauspielerisch, keine Ahnung. Also Psychonauts ist echt ein Sprung. Ja, hat sich überhaupt nicht verkauft. Leider wird es Brutal Legend genauso gehen.
Das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Habt ihr vielleicht auch wahrscheinlich schon was von gehört? Ist halt das nächste Projekt von Tim Schafer, wird wieder was ganz anderes und ist schon wieder von Anfang bis Ende einfach nur verrückt.
Ja, erzähl mal.
Ja, man spielt halt Jack Black, kennt ihr sicherlich, Musiker, Schauspieler, bekannt aus Film und Fernsehen.
Ja.
Der spricht und spielt quasi den Hauptdarsteller, den man dann auch spielt in dem Spiel. Er ist ein Rowdy, halt einer, der für Metal-Bands den Aufbau von Bühnen macht.
So wie Hoagie aus Dot.
Genau. Und der wird halt in so eine komische Welt katapultiert. Ich weiß gar nicht, warum. Und da in dieser Welt ist Metal. Das ist die Metal-Welt.
Genau.
Die Musikrichtung Metal. Und da geht's halt um Autos, um Musik, um Laut, um Weiber, um Nackt, um Metal.
Richtig.
Mittelalter, Mutanten, Monster, hau drauf, Äxte, Autofahren, Monsterplattfahren, alles, was Spaß macht, alles, was Metal ist. Und es soll halt irgendwie so ein Hack-and-Slash-Spiel werden, soweit genau. Ich das jetzt verstanden habe. Man prügelt halt dann immer die Monster platt und ja, das ist das Spiel. Und der wird wahrscheinlich
genauso. Ja, man hat Special Moves, die man mit seiner E-Gitarre ausführt.
Ja, so verrückte Sachen, genau. Und es wird garantiert genauso abgefahren wie die Spiele davor.
Genau. Ich habe hier irgendwo ein Interview gehört mit Tim Schafer und er sagte, in der Anfangsphase von dem Spiel macht man ja immer hier diese Concept Arts. Das kennt man ja heutzutage, weil man die in jedem zweiten Spiel freischalten kann. Wo einfach nur so, ne, grob das Design von der Welt, von Charakteren
man
und so.
Man veranschaulicht halt so die Ideen, die man hat.
Genau. Und was die sich dabei vorgenommen haben, war, dass jedes einzelne Stück von Concept Art potenziell ein Cover von einem 80er-Jahre-Metal-Album sein könnte. Und so gibt es dann halt irgendwie Berge aus Skeletten, aus denen irgendwelche Auspuffrohre rausragen und derartiger Scheiß halt.
Ja, soll dieses Jahr noch rauskommen für die PlayStation 3 und für die 360. Ist halt auch ein kompletter 3D-Titel.
Ja. Aber wie gesagt, ob sich das verkaufen wird, das Problem dabei ist wieder, auf den ersten Blick, wenn man sich da jetzt ein YouTube-Video von anguckt oder so, sich da 5 Sekunden Eindruck von mal, sieht aus wie ein Kinderspiel. Wieder.
Ja, der Grafikstil ist natürlich ein anderer, ist halt alles dieses düstere Metal-Setting und
aber
so.
Aber cartoonig, total.
Aber es cartoonig, ist ein die Charaktere
Cartoon in
sind,
der Mittelwelt.
Charaktere sind wieder überzeichnet. Das sind halt der Rowdy, den man da spielt, ist halt so ein muskelbepackter, lange Haare, breite Schultern, komischer Kopf-Typ.
Ja.
Und ja, alles überzeichnet und alles comicartig ein bisschen.
Ja, ist also genau wie bei Psychonauts auch, das Spiel interessiert mich total, aber einfach nur, weil ich weiß, wer dahinter steckt.
Genau. Ich kann mir auch, genau wie bei Psychonauts, auch wieder nicht vorstellen, dass der Mainstream, also die Leute, die auch einfach in den Mediamarkt laufen und sich einfach blind ein Spiel kaufen, die werden an dem Spiel vorbeilaufen.
Gut möglich. Wobei, das Spiel könnte eventuell noch eine kleine Chance haben, weil es halt Zielgruppe Metalhead quasi, davon gibt es ja genug.
Ja.
Und wenn sich das halt so in so Kreisen von
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich auf jeden Fall besser verkauft als Psychonauts, weil Psychonauts wirklich aussah wie ein Jump'n'Run für Kinder.
Ja, glaube ich auch.
War das aber auch nicht unbedingt wahr.
Und Jack Blacks Name groß auf dem Cover
kann
natürlich
hilft wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen. Helfen. Der macht dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Promo dafür, wenn er irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen ist.
Ja.
Ist ja auch so ein kleiner Selbstdarsteller, der Junge. Und ja, also er wird sich auf jeden Fall meiner Meinung nach besser verkaufen als Psychonauts, aber ich glaube nicht, dass es sich großartig verkaufen wird. Auf keinen Fall.
Ja, nicht so richtig mammutmäßig groß, aber nee. Ich weiß nicht, wird diesmal gepublished von EA? Kann man hoffen, dass sie da eine gute Marketingkampagne hinterstecken und da ein bisschen Geld vorbei rauskommt?
Können sie ja wohl.
Ja. Wir wünschen es. Tim Schafer. Stell dir mal vor, das wird genauso ein Flop wie Psychonauts. Da macht der Mann nie wieder ein Spiel, beziehungsweise weiß, findet ja. nie wieder einen Publisher für seine Spiele. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Ja, oder er muss abrücken von dieser total verrückten, abgefahrenen Mentalität. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das wäre nicht schön. Nee, das ist ja, was seine schön. Spiele gut macht.
Genau. Die Freiheit, die er sich dann auch damit nimmt, das ist einfach das, was die Spiele auszeichnet.
Ja, ja, ja.
Ja, dazu zu sagen, habe ich auf jeden Fall noch, ihr habt es garantiert jetzt 20.000 Mal gehört und wir haben es 20.000 Mal gesagt, die Spiele sind witzig, von vorne bis hinten witzig. Und meiner Meinung nach ist das viel zu unterrepräsentiert in Videospielen. Es gibt total wenige, fast keine Spiele, die witzig sind. So wie Komödien in Filmen, in Büchern, in Comics, in sucht euch das Medium aus. In Videospielen fast gar nicht.
Das stimmt, Humor.
Und die Spiele von damals bis heute, also damals gab es durchaus zwischendurch mal ein witziges Spiel, da war auch das noch ein bisschen einfacher wahrscheinlich, und heute aber so in total ausgepolischtem, rumprogrammiertem 3D-Genre-Gedöns und so. Ich glaube, da ist auch relativ schwer, ein witziges Spiel zu machen. So wirklich von vorne bis hinten witzig. Aber der Typ kriegt es einfach hin, der kann's. Der macht die witzig und die sind witzig.
Ja. Amen dazu.
Danke.
Ja gut, dann sind wir schon durch.
Ja, wir sind sehr gespannt. Hoffentlich und wahrscheinlich werden wir davon auch dann mehr sehen, wenn wir auf der Gamescom sind.
Echt? Mit,
ja, auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall werden die auch repräsentiert sein auf der Gamescom.
Womöglich spielbar. Jo, die Gamescom ist nicht mehr weit weg.
Nein.
Aber...
2 Wochen.
2 Wochen. Wie machen wir das denn dann mit dem Podcast? Freitag veröffentlichen, Freitag fängt die Gamescom an. Machen wir ein anderes Thema. Naja, da machen wir uns nochmal Gedanken drüber. Nächste Woche hören wir uns nochmal mit Tim hoffentlich dabei. Und ja.
Vielleicht schaffen wir ja sogar mal Battlefield zu machen.
Vielleicht reden wir nächste Woche über Battlefield. Lasst euch überraschen.
Jo.
Ja, dann danke fürs Zuhören. Schreibt uns, kommentiert auf unserer Seite.
Schreibt eure Liebe zu Tim Schafer.
Genau. Oh, und bewertet uns auf iTunes. Wir haben auf iTunes jetzt 5 Bewertungen, was uns einen Durchschnittswert zum ersten Mal gibt. Woo, ja. Macht das nochmal. Schreibt uns da ein Review oder so. Natürlich nur, wenn ihr uns mögt. Und
natürlich.
Spread the love. Cool.
Ja. Wir sind draußen.
Ciao.